wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Regular Season ist vorbei. Endlich können die Playoffs beginnen. Am Samstagabend werden sie auch beginnen. Und wir haben gestern schon die Western Conference vorausgeschaut. Und jetzt sind auch die Ergebnisse in der Eastern Conference soweit, dass man draufschauen kann, dass man alle vier Matchups für die erste Runde hat. Und deswegen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double, dem NBA Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich mache das zusammen mit meinen Kollegen, wie immer, mit Lars Kieler und Felix Amrain. Hallo ihr beiden.
Hallo zusammen.
Hallo.
Felix, wie groß war die Überraschung, dass die Cleveland Cavaliers nicht den Top-Seed in dieser Saison in den Playoffs haben werden?
So auf die gesamte Saison gesehen, sehr groß. Also ich hätte vor der Saison sehr wenig darauf gesetzt, dass ein Team in der Lage ist, sie abzufangen, wenngleich natürlich sich schon abgezeichnet hatte, dass die Eastern Conference ein bisschen ja enger zusammengerückt ist, vielleicht, wenn man das so nennen möchte. Aber jetzt in den letzten Wochen hat sich's ja dann doch schon abgezeichnet. Und dass es jetzt in dieser Nacht so kommen würde, ja, da hätte man dann vorher schon fast ein bisschen drauf wetten können. Boston hätte verlieren müssen, die Cavaliers hätten gewinnen müssen. Die Cavaliers haben dann abgeschenkt. Insofern, war dann ja quasi vor der letzten Nacht schon so ein bisschen klar, dass sie ihn nicht holen werden. Insgesamt aber für mich sehr, sehr überraschend.
Das ist super, jetzt auch schon mal das Feld des Bären zu verteilen, bevor er überhaupt erlegt ist. Aber Lars, lass diese Frage erlaubt sein. Sehen wir einen Regimewechsel hier in der Eastern Conference? Sehen wir die Boston Celtics, die Eastern Conference übernehmen von den Cleveland Cavaliers? Oder wird LeBron James dann noch ein großes Wörtchen dagegen haben?
Ich habe da meine Zweifel, ob die Boston Celtics jetzt die Vorherrschaft im Osten übernehmen werden. Das hat nämlich damit zu tun, wenn man sich die Teams anschaut, die in den letzten Jahren in der Eastern Conference Erster geworden sind, dann waren das einmal die Cavaliers und die Hawks. Und die Cavaliers hatten 57 Siege und die Hawks hatten 60 Siege in der Saison, in der sie den ersten Platz gemacht haben. Und zum Vergleich haben die Boston Celtics dieses Jahr nur 53 gemacht. Und das zeigt, denke ich, auch schon ein bisschen, dass die Boston Celtics diesen ersten Platz nicht aus eigener Kraft zum größten Teil erspielt haben, sondern da auf die Mithilfe, wie ihr gerade schon gesagt habt, von den Cleveland Cavaliers.
Ja, ganz kurze Anmerkung von mir dazu. Das letzte Team, das weniger Siege hatte, waren übrigens die Detroit Pistons 2003. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr geringe Anzahl an Siegen dieses Jahr
gewesen. Aber lass mich lügen, die haben damals die Meisterschaft gewonnen.
Nein, in dem Jahr nicht. Ah. In dem Jahr haben die San Antonio Spurs gewonnen. Im Jahr darauf haben, glaube ich, die Pistons die Meisterschaft geholt. Ja. Da dann aber, glaube ich, mit 61 Regular Season Siegen.
Aber Felix, glaubst du, dass die Cleveland Cavaliers die Probleme, die sie ja wirklich hatten dann in der Saison, ich meine 31 Niederlagen kommen nicht von irgendwoher, meinst du, dass sie die in den Playoffs dann wirklich überwinden können, dass dieser Kern von Spielern Kevin Love, Kyrie Irving und LeBron James dann zueinander findet, so dass man wieder in die Finals einziehen kann? Hängt es wirklich nur an LeBron James?
Es hängt ganz stark an LeBron James, natürlich nicht nur. Also alleine wird er die Mannschaft auch nicht in die Playoffs sind wir ja jetzt bereits in die Finals führen können. Er wird schon die Hilfe von Kevin Love und auch von Kyrie Irving brauchen, aber ich sehe die Cleveland Cavaliers nach wie vor als den Finals-Teilnehmer im Osten. Das hat verschiedene Gründe. Die Celtics sind für mich ja das Ost-Team der Zukunft, aber sie sind diese Saison noch nicht stark genug. Toronto hat nicht das erste Mal da ein ganz schönes Brett, das sie da erstmal bewältigen müssen, und sie haben nicht so die beste Playoff-Geschichte, wenn man es mal so nennen möchte. Die Cleveland Cavaliers besitzen halt den besten Spieler der Welt, und das ist im Zweifel dann eben der X-Faktor, den sie besitzen und den sie allen anderen Teams im Osten voraus haben.
Wir haben vier Serien, über die wir natürlich sprechen müssen, und wenn wir schon einen neuen Ersten haben in der Eastern Conference, dann müssen wir auch mit dem anfangen. Wir haben die Boston Celtics, die gegen die Chicago Bulls spielen. Und die Chicago Bulls haben sich mehr schlecht als recht hier durchgewürgt. Wir haben unter anderem eine schwerere Verletzung von Jimmy Butler gehabt. Zwischendurch hat man gedacht, Fred Hoiberg ist vielleicht auf einem wackeligen Stuhl. Aber man hat am Ende die Playoffs geschafft gegen die Miami Heat, die dann als Neunter dann ausgeschieden sind und die nach einem famosen zweiten Halbjahr in dieser Saison dann knapp gescheitert sind. Lars, welche Chancen siehst du bei den Chicago Bulls, hier vielleicht sogar die Überraschung zu schaffen?
Sehr geringe, muss ich sagen. Die Chicago Bulls, muss man dazu sagen, haben eigentlich, wie ich finde, die Playoffs auch nur dadurch erreicht, dass sie ein sehr leichtes Schedule of Play jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen hatten. Dadurch hatten sie dann einen enormen Vorteil gegenüber den Mannschaften wie Miami, die es nicht in die Playoffs geschafft haben. Dennoch denke ich, dass die Chicago Bulls einen Vorteil haben, nämlich dass man in letzter Zeit immer wieder beobachten kann, dass verschiedene Spieler plötzlich hervortreten und das Spiel quasi im Alleingang machen. Jetzt war das im letzten Spiel teilweise Paul Zipser, der sehr überzeugt hat und ein Career-High abgelegt hat. Aber Jimmy Butler und Dwayne Wade haben das auch in dieser Saison des Häufigeren schon geschafft, dass sie plötzlich da waren und mit circa 25 bis 30 Punkten das Spiel an sich gerissen haben. Jedoch habe ich meine Zweifel, ob das in irgendeiner Art und Weise den Boston Celtics gefährlich werden könnte.
Die Boston Celtics, du hast es eben schon gesagt, Felix, die Mannschaft, die seit 2003 die wenigsten Siege in der Regular Season geschafft hat und dann am Ende die Nummer 1 geholt hat. Was glaubst du, muss passieren, damit sie in dieser ersten Runde ausscheiden?
Gar nicht mal so viel, denn meiner Meinung nach ist es ein sehr unangenehmes Matchup, das sie da bekommen. Sie bekommen nämlich eines der besten Rebound-Teams als Gegner und wir wissen alle, das ist ein Problem, das hat Boston so richtig. Boston ist unter dem Korb nicht sonderlich stark. Sie sind eines der schlechtesten Teams, was Rebounds angeht. 27. in der Liga. Die Chicago Bulls ihrerseits sind Dritter. Und das könnte ihnen tatsächlich ja so richtig, richtig Probleme machen, wenn nämlich eben die Chicago Bulls in ja Person dann vielleicht auch von Robin Lopez einfach da nach und nach immer wieder unter dem Korb alles einsammeln. Robin Lopez ja mit 3 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Dann vielleicht auch immer wieder zweite Chancen generieren und dann ist es ja zwar schön und gut, dass die Chicago Bulls mit Jimmy Butler ihren wichtigsten Spieler auf einer Position haben, die die Boston Celtics sehr, sehr gut verteidigen können, aber ich glaube, das ist insgesamt echt kein schönes Matchup für die Boston Celtics.
Glaubst du denn an, also ich glaube nicht an eine Überraschung, das werden die Chicago Bulls das werden die Boston Celtics in 5 oder 6 Spielen gewinnen. Glaubt einer von euch, dass die Chicago Bulls das schaffen werden?
Nein. Also ich glaube nicht dran, dass die Chicago Bulls das schaffen werden, aber ich traue ihnen zu, dass sie das Ding tatsächlich in Spiel 7 schicken. Also ich glaube nicht, dass das Ding in 5 Spielen durch ist. Das glaube ich nicht. 6 Spiele mindestens, vielleicht sogar in Spiel 7. Wie gesagt, ich halte das für sehr, sehr unangenehm für die Boston Celtics. Allerdings glaube ich eben auch daran, dass Isaiah Thomas das im Zweifelsfall am Ende dann richten wird.
Gut, dann hau ich heute mal einen raus. 5 Spiele für die Boston Celtics. Lars, was sagst du?
Ich bin bei 6 Spielen für die Boston Celtics.
Und du, Felix?
Ja, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, es ist unangenehm, jetzt muss ich es auch in 7 Spiele schicken.
Ja. Ne? Da bleibt gar nichts anderes übrig. Die Boston Celtics also gegen die Chicago Bulls. Auf Platz 2, wir haben es eben schon erwähnt, die Cleveland Cavaliers, die spielen gegen die Indiana Pacers. Paul George hat quasi mit einem Alleingang, mit einem Zwischenspurt, unter anderem dann ja auch unterstützt von Jeff Teague, es geschafft, diese Franchise wieder in die Playoffs zu bringen. Das sah auch zwischendurch nicht wirklich gut aus. Felix, die Cleveland Cavaliers, sie müssen trotzdem als großer Favorit in dieser Serie gelten. Die Cavs haben es auch letzte Saison geschafft, dann in den Playoffs wirklich großartige Leistungen abzurufen. Und ich kann mir persönlich beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Pacers hier eine Serie daraus machen sollen, eine spannende Serie daraus machen sollen.
Nee, kann ich mir auch nicht. Wir hatten ja gerade schon über LeBron James geredet und das ist ja auch was, was ihn so besonders macht, was ihn auszeichnet, dass er jedes Jahr in den Playoffs trotz dann fantastischer Regular Season immer mal noch eine Schippe draufpacken kann. Und dieses Team, der Cleveland Cavaliers, hat anders als in den letzten Jahren jetzt zwar nicht die Zeit, irgendwie sich in Runde 1 und 2 mal ganz gemütlich einzuspielen und dann in den Conference Finals in Höchstform zu sein, um dann eben den West Champion herauszufordern. Nein, dieses Mal sind sie von Anfang an gefordert, eben auch um dieses Team endlich mal zusammenzubekommen. Aber sie bekommen mit Indiana halt einen Gegner, du hast es angesprochen, der sich da irgendwie durchgewirkt hat. Und zwischenzeitlich musste man ja, wie gesagt, fürchten, dass sie die Playoffs gar verpassen. Sie sind ein absolutes Mittelmaß-Team, sowohl was Offense als auch Defense angeht. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch keine spannende Serie. Ich glaube, und ich traue es Paul George zu, dass er in einem Spiel vielleicht den Cleveland Cavaliers mal den Sieg stehlen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir hier eine richtig geile Serie irgendwie erleben werden. Dafür ist LeBron James, dafür sind Kevin Love, Kyrie Irving und die Cleveland Cavaliers in Summe auch einfach zu gut. So leid mir das dann ja für Miles Turner, Paul George, Jeff Teague auch tut, aber da ist einfach zu wenig Substanz da. Wir dürfen gespannt sein, ob Lance Stephenson LeBron James ein bisschen ärgern kann, aber ich sehe da keine Serie.
Indiana, ein absolutes Mittelmaß-Team. Lars, kannst du dieser Argumentation folgen oder sagst du Blasphemie, so redet man nicht über die Pacers?
Doch, ich kann da Felix schon folgen, weil man auch dazu sagen muss, dass sie den Anfang der Saison extrem verschlafen haben, wie ich finde, und jetzt erst im Verlaufe des Dezember, Januar und Februar immer besser gespielt haben. Ich würde noch ganz gerne zu den Cavs sagen, dass ich mir da nicht so sicher bin wie Felix. Nämlich, man sollte nicht vergessen, dass im Januar die öffentliche Kritik von LeBron James losging und dass er gefordert hat, dass das Team endlich besser spielt, mehr Siege einfährt. Aber letztendlich bin ich nicht wirklich überzeugt, dass dieser Schalter nach dieser öffentlichen Kritik umgelegt worden ist, weil man in der Zeit danach trotzdem noch gegen direkte Konkurrenten wie Clippers oder San Antonio Blowout-Niederlagen einstecken musste. Das gleiche gilt für ein Spiel gegen Miami. Und auf der anderen Seite sollte auch noch erwähnt werden, denke ich, dass Tyronn Lue vor einigen Wochen mal auf die Frage, wie denn die Defense der Cavaliers besser werden könnte, geantwortet hat, dass er noch Defensivaufstellungen oder Defensiv-Line-Ups hat, die er noch nicht gezeigt hat und die er dann in den Playoffs anbringen möchte oder dann auch zeigen möchte. Aber da habe ich meine Zweifel, ob diese Defensivaufstellungen dann wirklich schon so gut harmonieren können, dass sie die Defense der Cavaliers positiv beeinflussen können. Denn man sollte auch nicht vergessen, dass die Defense der Cavaliers im unteren Drittel der Liga sich befindet. Und deswegen sage ich Cavaliers in 6 und sie sollten wirklich vorsichtig sein, denn in den Indiana Pacers sehe ich nicht die Franchise, die den Cleveland Cavaliers den Todesstoß sozusagen geben kann. Das, denke ich, kommt dann möglicherweise erst in der nächsten Runde.
Oh, ganz, ganz bold prediction von Lars Kiele. Aber die Pacers und die Cavaliers haben das spektakulärste Spiel 2017 abgeliefert. Erst vor ein paar Wochen, als die Cavaliers mit 135-130 nach zweimaliger Overtime gewonnen hatten und LeBron James 52 Minuten spielen musste. Insgesamt war bis auf ein Spiel diese Serie sehr, sehr punktereich. Felix, dein Tipp, wie geht diese Serie aus?
Ja, ich habe ja gesagt, Paul George, traue ich zu, dass er ein Spiel für die Pacers gewinnt. Ich denke, in 5 gewinnen die Cleveland Cavaliers.
Die Cavaliers, meiner Meinung nach, werden hier einen riesen Schreck bekommen, weil sie erst in 7 Spielen gewinnen werden und mit einer Energieleistung von Kyrie Irving und LeBron James das 7. Spiel gewinnen werden. Hört auf meine Worte. Das ist eine Serie, die sehr, sehr viel enger wird, als viele das vermutet haben. Das ist meine Bold Prediction hier. Auch wenn Lars hier schon mit Conference-Halbfinale ausscheiden für die Cavaliers hier noch mehr einen rausgehauen hat. Kommen wir zur dritten Serie. Das beinhaltet nämlich eventuell den Cavaliers-Killer. Das sind die Toronto Raptors, die auf die Milwaukee Bucks treffen. Milwaukee Bucks mit Giannis Antetokounmpo, der es geschafft hat, in sämtlichen großen Statistiken unter die Top 20 zu kommen in dieser Kategorie. Also seien Steals, Blocks, Rebounds, Punkte, Assists. Er ist in allen Statistiken mit vorne dabei. Ein unglaubliches Talent. Felix, kann er die Milwaukee Bucks zu einer Überraschung gegen die Toronto Raptors führen?
Nein. Nein, er kann sie nicht zu einer Überraschung führen, aber er kann die Toronto Raptors richtig, richtig ärgern. Ich sage, das geht über 7 Spiele und die Toronto Raptors werden sich wundern, was der Greek Freak alles raushauen kann. Denn er ist, ja, wenn man sich jetzt die Kader beider Spieler anguckt, beider Mannschaften, ist er vielleicht sogar tatsächlich der beste Spieler von allen. Besser als DeMar DeRozan, besser als Kyle Lowry. Denn er hat, du hast es angesprochen, er hat alles. Ne? Er führt die Milwaukee Bucks in allen 5 Kategorien an. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gesehen haben, aber das ist schon außergewöhnlich. Und du hast ihn gerade als Talent bezeichnet. Das ist ja schon irgendwie fast ein bisschen witzig, denn er ist der Franchise-Player der Milwaukee Bucks. Aber ich stimme dir absolut zu. Der Junge, der hat noch so viel im Köcher. Also ich will nicht wissen, was der nächstes Jahr raushaut, wenn der einen Jumpshot entwickelt. Und man hat ja jetzt neulich mal verlauten lassen, dass er ihn im Training schon sehr, sehr gut trifft, ihn nur noch nicht im Spiel einsetzt. Dann will ich gar nicht wissen, wo das hinführt. Und ich glaube, das werden die Toronto Raptors zu spüren bekommen. Die Toronto Raptors sind allerdings halt das tiefer besetzte Team, das besser besetzte Team in Summe dann einfach auch, haben sich ja sehr, sehr gut verstärkt eben zur Trade-Deadline, haben dann nochmal eine Schippe in der Defense draufgelegt. Insofern glaube ich schon, dass sie das Ding am Ende gewinnen werden. Aber das wird für mich eine sehr, sehr enge Serie und Milwaukee wird richtig, richtig stänkern und die Toronto Raptors eben auch über 7 Spiele schicken, wie du die Cleveland Cavaliers. Also wobei, womöglich bekommen wir dann da ein Matchup, wo beide schon richtig geschlaucht sind in den Conference-Halbfinals.
Ich hätte nichts dagegen, gebe ich ganz offen zu. Ich gucke Giannis Antetokounmpo unglaublich gerne beim Basketballspielen zu. Lars, ich könnte mir vorstellen, dass du das genauso tust. Wie siehst du diese Serie der Milwaukee Bucks gegen die Toronto Raptors?
Als erstes würde ich noch was zu Felix ergänzen. Ich habe noch eine Statistik gefunden, die darauf eingeht, welche Spieler es geschafft haben, ihr Team in Points, Rebounds, Assists, Steals und Block anzuführen. Und Antetokounmpo ist einer von 4 Spielern, denen das seit 2000 gelungen ist. Und ich denke, das unterstützt aber im Grunde auch die Aussage von Felix, dass es sehr beeindruckend ist, was der Greek Freak in seinen noch jungen Jahren alles abreißt.
Wer sind denn die anderen 3
wenn ich fragen darf?
Ja, genau.
Da muss ich kurz nachdenken. Ich meine, DeMarcus Cousins sei einer gewesen und Nikola Jokic, aber da bin ich mir jetzt leider auch nicht zu 100% sicher. Das kann man bestimmt noch nachrecherchieren. Auf jeden Fall nochmal zum Greek Freak, denke ich, kann er auf jeden Fall mit extrem viel Selbstvertrauen in die Playoffs gehen, weil er seine erste All-Star-Nominierung im Rücken hat. Dennoch habe ich ein bisschen meine Zweifel, ob er mit Chris Middleton das alles alleine rocken kann, ob er da nicht dann irgendwann auch aus dem Spiel genommen werden könnte und dass dann die Milwaukee Bucks auf das Scoring ihrer Bank sich verlassen müssen, was ich auch nicht sehr als konstant empfinde. Auf einen anderen Punkt würde ich dann letztendlich noch eingehen wollen, nämlich dass die Milwaukee Bucks, einerseits habe ich es ja gerade schon gesagt, seit, ich meine, 10 Jahren mal wieder in den Playoffs sind. Aber ich würde dann auch noch ganz gerne sagen wollen, dass sie auf der Gegenseite dann auch wirklich mit den Toronto Raptors ein Team haben, was man noch nicht so gut ausrechnen kann oder wo man sich noch nicht so ganz genau vorstellen kann, wie das Line-up dann möglicher Spiele aussehen wird. Nämlich hat die Sports Illustrated geschrieben, das fand ich ganz interessant, dass durch die beiden Neuverpflichtungen zur Trade-Deadline von PJ Tucker und Serge Ibaka noch nicht so ganz klar ist, bei Serge Ibaka schon ein bisschen mehr, in welche Rolle er sich einfindet, aber dass es bei PJ Tucker noch nicht so ganz klar ist, wie das sich dann letztendlich entwickelt und in welche Rolle PJ Tucker dann da schlüpfen wird.
Wir haben übrigens rausgefunden, wer diese Stats-Leader waren in den letzten 40 Jahren. Felix, Dave Counts, Scottie Pippen, Kevin Garnett und LeBron James. Das ist keine so unillustre Gesellschaft.
Nee, gute Gesellschaft, in die er sich da befindet und mal sehen, ob er dann am Ende vielleicht auch in anderen Kategorien sich da in dieser Gesellschaft befinden kann.
Ja, wie geht die Serie Toronto gegen Milwaukee aus, Lars?
Ich sag Toronto in 6.
Felix?
Ich habe ja schon gesagt, Toronto in 7, aber das wird eine enge Kiste.
Ich sage auch Toronto in 6. Ich glaube auch, dass das eine enge Kiste wird, aber am Ende werden sich die Toronto Raptors in engen 6 Spielen durchsetzen. Das ist meine Voraussage für dieses Matchup. Und dann haben wir noch eine Serie und die umfasst die Washington Wizards und die Atlanta Hawks. Die Washington Wizards nach einem sehr, sehr schwachen Start sind irgendwann durchgestartet, waren zwischendurch das heißeste Team der kompletten Liga und treffen auf Atlanta Hawks, die eigentlich die komplette Saison so ein bisschen ihre Identität gesucht haben. Dennis Schröder ist noch nicht so richtig in die Rolle des Floor Generals eingegangen oder eingestiegen, wie es damals Jeff Teague war vor seinem Abgang. Diese beiden Mannschaften haben durchaus Wellentäler durchgemacht, obwohl Washington zuletzt den deutlich besseren Eindruck gemacht hat. Felix, worauf kommt es in dieser Serie der Washington Wizards gegen die Atlanta Hawks an?
Es kommt darauf an, dass irgendjemand bei den Atlanta Hawks John Wall verteidigen muss. Und herzlichen Glückwunsch, wer auch immer diese Aufgabe dann bekommt am Ende. das ist für mich tatsächlich eigentlich die klarste Serie in der Eastern Conference, von den Vieren, die wir jetzt hier haben. Denn du hast es angesprochen, die Atlanta Hawks, das ist so ein Wellental, die haben halt immer mal Phasen dabei, da denkst du, jetzt haben sie es irgendwie gefunden, was sie spielen wollen, jetzt funktioniert das, jetzt funktionieren Paul Millsap, Dwight Howard, Dennis Schröder zusammen, jetzt funktionieren die Bankspieler und dann haben sie halt in der Saison ja zweimal 7 Niederlagen hintereinander kassiert, wo dann wieder so gar nichts lief. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, also die Atlanta Hawks sind meiner Meinung nach sehr, sehr noch damit beschäftigt, sich irgendwie selbst zu finden. Sie haben keine sonderlich gut funktionierende Offense, machen ja nur 103 Punkte pro Spiel ungefähr, erlauben auch relativ wenige, das steht dem anderen oder steht dem dann halt entgegen. Sie haben mit Dwight Howard auch jemanden, der ordentlich unter dem Korb pflückt, aber das ist halt irgendwie, ja, alles so nichts Ganzes, nichts Halbes. Auf der anderen Seite Washington, diese Truppe, die in den letzten Jahren nicht so richtig viel gerissen hat, ist jetzt eine der besten Offensiven der Liga. Sie sind Fünfter, glaube ich, insgesamt, machen knapp 100 oder knapp über 109 Punkte pro Spiel, haben mit John Wall, Bradley Beal dann einen richtig, richtig guten Backcourt mit Marcin Gortat, jemanden unterm Korb, der da ordentlich aufräumen kann. Also für mich sind die Washington Wizards klarer Favorit in dieser Serie und ich sehe nicht so richtig, wie die Atlanta Hawks das irgendwie über eine komplette 7-Spiele-Serie eng machen wollen, wie sie gar ein viertes Spiel dann gewinnen wollen oder wie sie überhaupt erstmal in ein siebtes Spiel kommen wollen.
Lars, siehst du das anders? Ich meine, insgesamt haben die Atlanta Hawks ja durchaus auch mit Paul Millsap und Dennis Schröder zwei Spieler, die durchaus ja auch höheren Ansprüchen genügen.
Da gebe ich dir schon recht, aber Felix hat auf jeden Fall einen Punkt, wenn er sagt, dass die Atlanta Hawks in dieser Saison nicht über die ganze Zeit konstant Basketball spielen konnten, sondern dass immer wieder längere Schwächephasen auch dabei waren. Und so denke ich, ist fast das einzige Argument, was für die Hawks spricht, dann gar nicht mal ein Argument, was die Hawks beeinflussen können, sondern es ist die nach wie vor schlechte Bank der Washington Wizards. Mit Bogdanovic hat man da noch einen Spieler gefunden, der sich schnell und gut in diese Rolle eingefügt hat und mit 12,5 Punkten auch einen akzeptablen Job macht. Aber dennoch denke ich, ist die Bank bei Weitem noch nicht im Liga-Durchschnitt angekommen.
Ist ja, aber darf ich noch ganz kurz?
Ja, gerne.
Ist ja auch, finde ich, gar nicht so wichtig. Also natürlich ist es schon wichtig, also nicht, dass man mir jetzt hier irgendwie die Worte im Mund rumdreht, aber sie haben halt auch eine Starting Five, die in Summe sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Sie haben mit Otto Porter Jr. jemanden, den man, denke ich, guten Rechtes in die Most Improved Player Auszeichnung mit reinwerfen darf. Sie haben mit Markieff Morris jemanden, der seine Rolle im Team gut gefunden hat. Und ich habe es angesprochen, sie haben mit John Wall und Bradley Beal einen sehr, sehr scoring-reichen Backcourt oder einen, der gut scoren kann. Und sie haben mit Marcin Gortat halt jemanden, der unter dem Korb aufräumt. Also die haben eine sehr homogene und eine sehr ausgeglichene Starting Five. Und das ist bei den Atlanta Hawks eben mitunter nicht der Fall. Und deswegen, ich sehe absolut, was du meinst, Lars. Die Bank der Washington Wizards, die hat Schwächen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Atlanta Hawks eine Bank hätten, die von einem anderen Stern wäre, wo man sagt, okay, die Bank, die haut jede Nacht 35, 40 Punkte raus. Darauf kannst du richtig viel setzen. So ist es halt auch nicht. Und das ist, deswegen sehe ich da den Nachteil, den die Washington Wizards gegen andere Teams womöglich haben, sehe ich gegen die Atlanta Hawks nicht so krass.
Also ich bin tatsächlich ein ganz kleines bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du das so klar siehst. Ich sehe es noch nicht so klar. Die vier Spiele in der Regular Season, die sind 3-1 an Washington rausgegangen. Es gab einen Blowout, das war im Januar, als die Washington Wizards mit 112-86 gewonnen haben. Ansonsten waren es zwei knappe Siege für Washington und ein klarer Sieg Ende Oktober. Das war eins der ersten Spiele, die Atlanta gewonnen hat. Ich sehe das alles noch nicht so klar. Aber, Felix, du hast gut deine Punkte vorgebracht. Lars, wie geht die Serie aus?
Ich würde noch ganz gerne auf einen anderen Punkt eingehen. Gerne. Nämlich, Felix hat das am Anfang schon kurz gemacht. Wenn man sich die letzten Jahre der Washington Wizards anguckt, dann ist es häufig so gewesen, dass die schlecht in die Saison gestartet sind. Und ich meine, in den letzten 3 Jahren haben sie es dann nach schlechtem Saisonstart auch nur einmal geschafft, in die Playoffs zu kommen. Und da haben sie sich dann kann man sagen, in die Playoffs gerettet. Aber dieses Jahr, denke ich, sieht das ganz anders aus. Da haben sie sich nämlich nicht in die Playoffs gerettet, sondern haben ihr Ticket schon sehr früh gelöst. Und deswegen denke ich, könnte jetzt möglicherweise so ein jetzt erst recht Effekt entstehen, den ich vielleicht bei den Washington Wizards als einziges Team im Osten sehe. Und das ist dann ein weiteres Argument dafür, dass ich Washington 6 sage.
Felix, was sagst du?
Ich sag Washington in 5. Nochmals, weil du gerade noch diese beiden Spiele angesprochen hast. Es werden ja zwei Spiele wirklich sofort zu Beginn der Saison, und da waren ja die Washington Wizards noch nicht gut. Ne? Wir erinnern uns, am Anfang haben wir sie oft gescholten, weil sie da noch überhaupt nicht ihren Rhythmus gefunden haben. Aber eben mit dem Jahreswechsel, du hast es vorhin angesprochen, waren sie auf einmal da, sind eines der heißesten Teams der Liga seitdem. Und deswegen ist es für mich so eine klare Geschichte. Am Anfang waren die Hawks sicherlich ebenbürtig. Heute sehe ich das dann einfach nicht mehr so.
Ich sage, die Atlanta Hawks gewinnen in 7, nur weil ich sie in Schutz nehmen möchte vor deiner vernichtenden Kritik, Felix.
Von mir aus dürfen sie nächstes Jahr auch gerne alles anders, nicht alles anders, das ist auch wieder gemeint, aber sie dürfen gerne nächstes Jahr den fehlenden Schalter oder den Schalter umlegen für die fehlenden Prozente, die sie dieses Jahr hatten. Irgendwie bin ich von diesem Team dieses Jahr leider nicht überzeugt, und dafür hast du Dennis Schröder anfangs so ein bisschen gescholten. Ich finde, er hat seine Rolle eigentlich ganz gut gemacht dieses Jahr. In diesem nicht ganz so harmonischen Team, finde ich, hat er die Rolle als Starting-Five-Spieler sehr, sehr gut angenommen.
Und wer kommt ins Finale, Lars? Aus der Eastern Conference?
Ja. Wie bitte? Wer kommt ins Finale, hast du
gesagt? Aus der Eastern Conference? Wir sind nicht zum Spaß hier, also.
Ne? Ja, da bin ich bei Boston gegen Washington.
Also ja. Wer kommt ins Finale?
Wer kommt in die Finale? Das Playoff-Bracket zieht Boston gegen Washington im Halbfinale.
Ja, okay, dann ist das nicht möglich. Dann gehe ich andersrum gesagt, Felix soll erstmal seine Vorstellung äußern, weil dazu habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
Also ich sage, das Conference-Finale im Osten spielt Cleveland gegen Washington und die Cleveland Cavaliers gewinnen.
Ich sage, dass Cleveland gegen Boston spielt und Cleveland setzt sich durch, und wir werden am Ende wieder eine Serie Cavaliers gegen die Golden State Warriors haben.
Doch, ich glaube, das halte ich auch für möglich, ja.
Also doch kein Halbfinal aus.
Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr enttäuscht von der Defense der Cavaliers. Ob es dann wirklich einen Gegner gibt, der das so eiskalt ausnutzen kann, ist dann auch nochmal eine andere Frage.
Wir werden es sehen. Am Samstagabend beginnen die NBA-Playoffs. Wir wünschen euch und uns ganz, ganz viel Spaß. Wir werden uns zwischendurch natürlich wieder mit Triple-Double melden. Und bis dahin könnt ihr dann täglich in der Sportshow auf meinsportradio.de die Spielberichte von Felix und von mir hören, jeden Morgen zwischen 9, 11, 14 und 16 Uhr in der Sportshow bei Malte Asmus auf meinsportradio.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.